Ein geopolitischer Konflikt an der ukrainischen Grenze, die drohende Zinswende der Fed und Rekordwerte bei der Inflation. Dazu eine Pandemie, die zumindest an den Kapitalmärkten stellenweise zur Nebensache wird. All das lässt die Börsen Achterbahn fahren. Doch anders als im Freizeitpark sind die Fahrten für Anlegerinnen und Anleger weniger vergnüglich. Dennoch muss man festhalten, dass der große Ausverkauf an den Aktienmärkten bisher ausblieb. Wie sehr werden Zinsen und Inflation die Märkte beeinflussen? Stehen wir vor einer Welt, in der es wieder Zinsen geben wird? Und was heißt das alles für Anlegerinnen und Anleger? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Mittwoch, der 2.2.2022. Unglaublich viele Zweier heute im Datum. Und bei mir im Studio sitzt wie immer der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo, Herr Kater.
Wo bleibt der Schnaps,
Herr Rossmann, bei dem? Bei so vielen Zweien wäre es tatsächlich mal Zeit, einen Schnaps zu trinken, das stimmt. Das holen wir vielleicht irgendwann mal nach. Ich habe eben schon das Bild der Achterbahnfahrt bemüht und in den letzten Tagen hat man das ja öfter gelesen und gehört und auch unser Kollege Jörg Beusen hat ja in unserem Jahresabschluss-Podcast schon relativ sicher vorhergesagt, dass die Volatilität in den kommenden Monaten zunehmen wird und das ist ja im Endeffekt jetzt im Januar auch passiert. Auch wenn wir uns jetzt schon wieder so ein bisschen erholt haben. Maßgeblich dafür sind ja mehrere Aspekte. Einmal natürlich die drohende Zinswende, angekündigt durch die Fed. Und diese Zinswende, ich finde, das klingt immer wie so ein halsbrecherisches Segelmanöver. Und für die Kapitalmärkte ist es ja auch ähnlich spektakulär. Da wird ja immer ganz genau drauf geschaut. Bevor wir aber dazu kommen, würde ich jetzt erstmal zu einer anderen geldpolitischen Kennzahl kommen, die so durch die Medien geistert, nämlich zur Inflationsrate. Die ist ja weiterhin auf Rekordniveau. Für Deutschland wurden im Januar 4,9% ausgewiesen, wenn ich mich nicht täusche. Und da hatte man sich auf Analystenseite wohl deutlich weniger erhofft oder einen stärkeren Rückgang zumindest erhofft. Überhaupt sind viele Menschen von dieser hohen Inflationsrate sehr überrascht worden, also und auch vor allem besorgt. Und ich habe zusätzlich gelesen, dass diese hohen Werte in den USA vor allem durch die lockere Geldpolitik der letzten Jahre befeuert worden sei. Und ich glaube, genau hier müssen wir nochmal aufgreifen, wie das beides überhaupt zusammenhängt. Also was hat denn nun die Inflation mit der Geldpolitik genau zu tun und warum läuft man gegebenenfalls sehenden Auges in so eine Situation, wenn man doch den Zusammenhang kennt und weiß?
Naja, die lockere Geldpolitik der USA in den letzten 2 Jahren, genauso wie in Europa, die ist ja ziemlich eindeutig zuzuordnen. Das ist eine Reaktion auf die Corona-Krise gewesen und diese lockere Geldpolitik war auch absolut notwendig, zusammen mit auch den Stabilisierungen aus der Finanzpolitik. Denn bei einem derartigen Schock wie die Schließung der gesamten Weltwirtschaft besteht die Gefahr, dass sich einfach die kollektiven Erwartungen in der Wirtschaft nach unten verabschieden, dass es Abwärtsspiralen gibt und da muss gegengehalten werden und das ist passiert und das war erfolgreich und das war eine gute wirtschaftspolitische Entscheidung. Dass man mit dem Programm vielleicht am Ende ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen ist, insbesondere bei den Transferprogrammen, die in Amerika die privaten Haushalte begünstigt haben und eine riesige Nachfrage hervorgerufen haben, die uns jetzt Schwierigkeiten macht, das ist etwas, das werden die Historiker mal irgendwann aufarbeiten. Das mag sein, da verdichten sich jetzt so die ersten Hinweise. Aber die Geldpolitik selber hat richtig reagiert. Nur ist jetzt eben die Frage, ist das alles noch angemessen? Die Corona-Krise ist zwar in der Gesellschaft und in vielen Sektoren noch nicht vorbei, aber für die Makropolitik, also in der Draufschau auf die gesamte Weltwirtschaft, spielt Corona keine Rolle mehr. Die Industrie kann produzieren, auch in solchen Corona-Wellen, wie wir sie ja immer wieder erleben werden. Die Nachfrage ist nach wie vor hoch und deswegen ist die Weltwirtschaft auf einem Normalisierungskurs. Die konjunkturelle Erholung findet weiterhin statt. Und da sind eben dann diese Geldpolitiken, diese Notarzteinsätze, kann man ja fast bildlich sprechen, die sind nicht mehr notwendig und deswegen ist eine Normalisierung angezeigt. Jetzt muss man das auch trennen zwischen diesen hohen, zwischen einer generellen Normalisierung, die notwendig ist, und den hohen Raten, die wir jetzt haben. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Zu einer Inflation gehören erstmal hohe Inflationsraten, das ist klar, aber zu einer Inflation gehört eben auch ein längerer Zeitraum von mehreren Jahren, wo diese hohen Raten anhalten müssen. Und das ist noch nicht der Fall, sondern wir haben eben eine Preiswelle zurzeit, die man auch relativ eindeutig zuordnen kann, zu Corona, zu der Corona-Zeit, zu den besonderen Umständen, hohe Nachfrage bei eingeschränkten Produktionsmöglichkeiten. Und bliebe es bei einer solchen Preiswelle, könnten die Notenbanken gar nicht viel machen, die müssen sie durchlaufen lassen. Die Aufgabe der Notenbanken liegt jetzt darin, dass sich aus dieser Welle nicht als Impuls sozusagen wirklich ein Inflationsprozess ergibt. Sprich, sie müssen verhindern, dass die Inflationsraten so hoch bleiben, wie sie sind, oder noch weiter ansteigen. Und das können sie nur dadurch machen, dass sie all denjenigen, die mit Preisen zu tun haben, das sind die Gewerkschaftler und die Arbeitgeber bei den Lohnverhandlungen beispielsweise, wenn Löhne ausgehandelt werden, das sind aber auch die Manager in den Unternehmen, die die Preislisten schreiben, dass sie all denen signalisiert, Freunde, wenn ihr weiter so hohe Zuwächse einbaut, dann werden wir euch die Suppe versalzen, wir werden die Konjunktur abwürgen und dann werdet ihr von euch selber wieder niedrige Preissteigerungen durchwinken können. Um diese Signalwirkung, um die geht's jetzt.
Genau, das heißt, Sie haben es ja eben schon gesagt, also die reinen hohen Inflationsraten bedingen ja noch keine Inflation. Das heißt also, eigentlich sind wir, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, noch gar nicht in der Situation, dass wir sagen, wir haben eine Inflation in der reinen Lehre, wie ich es auch damals im Studium gelernt habe, weil wir haben erstmal nur hohe Inflationsraten und in der Summe müsste jetzt viel Zeit vergehen, damit das auch zu einer wirklichen Inflation führt.
Ja, man kann natürlich sagen, das ist jetzt Rabulistik hier, das ist jetzt ja Abwiegelung oder Relativierung von hohen Inflationsraten, die wir ja jeden Monat sehen. Aber da muss man schon rein objektiv sagen, Inflation wird eben dadurch gefährlich, dass es von Jahr zu Jahr Raten über 4 oder 5% gibt. Die Ökonomen sagen, es ist deswegen gefährlich, weil die Inflation dann eben auch wie wild anfängt zu schwanken und zu flackern. Und Tendenzen hat sich weiter zu beschleunigen. Das sind aber Prozesse, die wirklich nur innerhalb von vielen Jahren einsetzen. Blicken wir in die Türkei, wo wir eben einen Prozess haben, der schon sehr lange mit hohen Inflationsraten läuft und sich jetzt anfängt zu beschleunigen und der Wirtschaft großen Schaden zufügt, weil die allgemeine Preisentwertung mal bei 20% liegen kann, aber auch mal bei 15%, weil sie eben sehr stark schwankt. Das ist das Gefährliche. Und wenn wir auf die Jahre 21 und 22 schauen bei der Inflation in Deutschland, dann ist das sicherlich unbefriedigend. 3,2% im letzten Jahr. Wir erwarten in diesem Jahr 3,7% im Jahresdurchschnitt. Das sind schon Dinge, die dürfen so nicht bleiben. Wenn sie so blieben, würde man sagen, ja, das ist Inflation. Nimmt man jetzt allerdings 2020 dazu, dann hatten wir da ein Jahr mit sehr unterdurchschnittlicher Inflation von 0,4. Die drei Jahre von 2021, 2022 wären dann ein Durchschnitt von etwa 2,5. Leicht zu viel. Und dann kommt es eben jetzt darauf an, wie es weitergeht. Hier kommen die Notenbanken ins Spiel. Hier müssen sie jetzt Signale senden an diejenigen, die das Preisgeschehen ja dann wirklich gestalten in der Wirtschaft.
Genau, die Werte sind jetzt nicht so stark zurückgegangen wie ursprünglich gedacht. Alle sind davon ausgegangen, wahrscheinlich Sie ja auch, dass wir jetzt uns eher wieder Richtung 4% bewegen. Wir stehen jetzt im Januar immer noch bei 4,9%, also deutlich über dem, was erwartet worden ist. Woran liegt es denn, dass es nicht jetzt so stark zurückgeht? Also der Basiseffekt hätte doch eigentlich jetzt in der Logik dafür sorgen müssen, dass wir ein Stück weiter runterkommen, als jetzt passiert ist.
Der ist auch am Werk. Der hat eine Abwärtsdynamik von etwa 0,5 Prozentpunkt bei der deutschen Inflationsrate bewirkt. Aber dieser 0,5 Prozentpunkt ist dann ein bisschen wieder aufgefressen worden durch eine andere Entwicklung, die man im letzten Jahr bei der Prognose nicht auf dem Schirm hatte. Das sind die weiter steigenden Energiepreise. Das ist natürlich teilweise auch der geopolitische Konflikt. Die Erdölpreise, die Erdgaspreise gehen erst im Januar und wahrscheinlich sogar auch noch im Februar in die Verbraucherpreise über. Insofern würde man da immer noch sagen, naja, die 2 Monate würde man noch abwarten als Beobachter und kann die auch noch als Sondereffekt abbuchen. Aber wir müssen wirklich übers Jahr über gucken, ob es noch andere Effekte gibt. Man kann nicht jeden Monat sagen, es ist ein Sondereffekt. Das ist irgendwann auch Schluss. Ein Rückgang findet statt. Das ist jetzt im Januar auch schon passiert. Nicht so wie erwartet. Wir hatten 4,6 in der Erwartung, es wären 4,9 geworden. Das ist aber weniger als vorher, da waren wir über 5. Die Frage ist, wie schnell geht's zurück und was vor allen Dingen sieht man sonst noch in der Wirtschaft? Also Lohnabschlüsse beispielsweise, wie hoch fallen die aus? Und wie gesagt, das ist das, wo eine Notenbank jetzt aufmerksamer zugucken muss als der Schiri beim Fußball eigentlich.
Ja, dann kommen wir doch mal zur Zinswende, zur sogenannten. Die Fed, die hat ja vorgelegt, dass die amerikanische Notenbank, sie hat eigentlich schon vorangekündigt, sie wird 3 Zinsschritte an 0,25% machen und behält sich sogar vor, wenn die Inflation nicht stark zurückgeht, auch größere Zinsschritte zu machen. Das heißt, eigentlich ist dem Markt schon sehr transparent gemacht worden, das haben wir dieses Jahr vor. Das heißt ja, dass wir Ende dieses Jahres bei etwa 0,75% der Leitzinsen bei der Fed stehen müssen. Ist das realistisch?
Nein, das ist nicht realistisch, nicht mehr realistisch. Mittlerweile glauben wir, es wird wesentlich mehr. Wir sind jetzt mittlerweile bei 6 Zinsschritten. Das heißt also 1,5%. Was passiert ist bei der Fed, erstmal ausgehend vom gleichen Bild. Zum einen ist eben die Corona-Notfallpolitik nicht mehr notwendig. Das war auch schon letztes Jahr klar, dass das irgendwann nicht mehr notwendig sein würde. Und die Fed hat ja auch schon selber gesagt, naja, wir werden die Zinsen normalisieren. Das war aber eine sehr gemächliche Bewegung. Was die Fed jetzt gemacht hat, ist, diese gemächliche Bewegung nach vorne vorzuziehen. Das heißt, wesentlich schneller zu machen. Aber sie hat nicht deutlich werden lassen, dass sie die Zinsen höher setzen möchte, als vorher bereits avisiert worden war. Das heißt also, das Ganze ist nach vorne gekommen und das ist der Preisdynamik geschuldet zum einen. Aber es ist ganz wichtig zu sehen und zu unterscheiden, dass es nicht die Corona-bedingten Preise sind, die die Fed jetzt dazu bewogen haben. Das war vielleicht nur der Auslöser. Der eigentliche Grund ist aber ein anderer. Die Fed sieht, dass jetzt in dieser Nach-Corona-Welt, in der sich normalisierenden Wirtschaft, Arbeitskräfte fehlen in den USA. Das bedeutet, dass die Löhne steigen und das ist gefährlich für eine Notenbank. Dann gibt es auch einen weiteren Brennpunkt, das sind die Mieten in den USA. Das kommt teilweise auch aus der Geldpolitik der Vergangenheit. Die hat dazu geführt, dass die Immobilienpreise in den USA gestiegen sind, die Einfamilienhauspreise, und das setzt sich jetzt in die Mieten über. Und diese beiden Punkte, Löhne und Mieten, das sind ziemlich sichere Anzeichen für Zweitrundeneffekte. Das heißt also für diese gefürchtete Verlängerung der Inflation in den nächsten Jahren rein, wenn nichts passiert. Und das ist der Auslöser gewesen, dass die Fed den Schalter umgeworfen hat und gesagt hat, also wir müssen das wesentlich schneller machen, und das ist eben jetzt das Ergebnis. Und der Markt hat auch diese Perspektive mittlerweile aufgenommen und ist dabei, sie zu verarbeiten. Und wenn man sich an den Aktienmärkten die Entwicklung anschaut, dann stecken gerade die Aktien diese Perspektive gut weg. Da ist es jetzt eher die Frage, bleibt es bei dem Zielpunkt dieses Zinsanstiegs? 2%, 2,5 vielleicht, aber nicht mehr. Das ist die große Frage.
Und dann natürlich die Frage, was die EZB macht. Lohnabschlüsse, steigende Mieten, gestiegene Immobilienpreise, das sind ja alles Szenarien, die kommen mir für Euroland auch sehr bekannt vor. Das heißt, die EZB müsste eigentlich ja nachziehen.
Ja, das wird sie auch. Die bisherige Erfahrung der letzten Jahrzehnte mit weltweiter Geldpolitik haben regelmäßig das Muster, dass die Zyklen, das heißt die Bewegungen, meistens von den Vereinigten Staaten ausgehen. Das liegt daran, dass die USA einfach immer noch ein sehr, sehr dominierender Faktor in der Weltwirtschaft sind. Das, was dort an Überhitzung oder Abkühlung passiert, das überträgt sich dann auch häufig auf andere Regionen. Und der Kapitalmarkt ist in den USA einfach auch immer noch der größte und der dominierende. Also insofern sind Entwicklungen, die gerade bei Veränderungen der Richtung einsetzen, das heißt also größere Schwenks, dann häufig in Amerika zu sehen. Die europäische Geldpolitik zieht danach mit einem halben Jahr, einem Jahr, vielleicht auch mal anderthalb Jahren Abstand, und so wird das hier auch sein. Das ist auch soweit begründbar, denn diese Zweitrundeneffekte beispielsweise am Arbeitsmarkt, die wird es hier auch geben. Wir werden auch Reaktionen bei Lohnverhandlungen sehen, aber die sind deutlich träger, weil eben der Arbeitsmarkt anders funktioniert, nicht so schnell wie an den Vereinigten Staaten. Und insofern ist es verständlich, dass also die EZB erst nachzieht nach der Fed. Aber wir haben bisher den Eindruck, als ob das bei der EZB noch gar nicht so richtig angekommen ist, dass man überhaupt was tun muss. Da ist immer noch so die Rhetorik, na ja, also wir sehen das hier überhaupt noch nicht, so wie in Amerika, keine Zweitrundeneffekte, wir wollen erst abwarten, ob das überhaupt passiert. Das ist ein bisschen sehr sorglos, hat man den Eindruck. Hier wünscht man sich von der EZB doch klarere Zeichen dafür, dass die EZB eben auch erkennt, dass diese Notfallsituation einfach nicht mehr angemessen ist und dass man normalisieren möchte. Wir rechnen damit, dass die europäische Geldpolitik im nächsten Jahr nachzieht und dass es dann hier auch mit Zinserhöhungen langsam losgeht.
Sie haben eben auch schon die Aktienmärkte angesprochen. Ich habe im Studium ja gelernt, wenn die Zinsen steigen, fallen die Aktienmärkte. Das ist ja eigentlich ein ganz logischer Zusammenhang. Also ich kriege wieder mehr Zinsen, sichere Einnahmequelle sozusagen, sichere Rendite auf der einen Seite versus Rendite unter Risiko bei den Aktien mit entsprechender Schwankung. Also schichte ich ein bisschen vielleicht was wieder in festverzinsliche Anlagen um. Dieser Zusammenhang, der ist jetzt sehr einfach dargestellt. Also steigende Zinsen, fallende Aktien und hat jetzt im Januar zumindest nur sehr kurzfristig funktioniert. Mittlerweile, musste man sagen, haben sich die Märkte schon fast wieder ein bisschen beruhigt. Das ist alles eingepreist. Ist in Wahrheit dieser Zusammenhang gar nicht so einfach, wie er erscheint?
Ja, die Mechanismen an den Kapitalmärkten sind niemals so regelmäßig vom Umfang her, auch von der Richtung her, weil es einfach zu viele Einflussmöglichkeiten gibt und einige Faktoren stehen eben in Vergleichssituationen unterschiedlich und dann kommen ganz einfache Regelungen nicht mehr hin. Auf der einen Seite, wie Sie sagen, die Möglichkeit, dass es wieder Zinsen gibt bei weniger schwankenden Instrumenten wie Anleihen oder auch am Ende dann irgendwann wieder auf dem Sparkonto, lenkt vielleicht ein paar Mittel um, die jetzt in Richtung Aktienmarkt geflossen sind. Aber es gibt noch einen ganz anderen wesentlichen Grund, warum diese umgekehrte Verbindung zwischen Zinsen und Aktien eben da ist. Und das ist einfach eine Überlegung der Werthaltigkeit von Aktien. Ein Aktienkurs heutzutage kommt ja darüber zustande, dass man sich überlegt, was für Gewinne wird denn ein Unternehmen in der Zukunft erzielen. Und Zukunft heißt nicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr, sondern man bemüht sich in der Tat, lange Entwicklungen abzugreifen, durchaus Schätzungen über 5 und 10 Jahresentwicklungen von Unternehmen zu machen und dann diese Gewinne eben sich vorzustellen. Dann ist die Mechanik so, dass man diese Gewinne abdiskontiert auf den heutigen Tag, um rauszufinden, was ist denn eigentlich der Wert des Unternehmens, wenn man das dann durch die Anzahl der Aktien teilt, kommt man tatsächlich auch zu einem Wert für eine Aktie. Und da ist es ganz, ganz entscheidend, wie hoch der Zinssatz ist, weil die Abdiskontierung dieser Gewinne aus der Zukunft wird eben mit dem herrschenden Zinssatz vorgenommen und ein vorgegebener Gewinnweg in der Zukunft stellt sich heute bei einem Zinssatz von 0 ganz anders da, nämlich bei einem geringen Abzinsungssatz ist der heutige Wert dieser Gewinne extrem hoch, als bei einem Abdiskontierungssatz von 5% beispielsweise. Dann haben wir einen entsprechenden geringeren, die Aktienanalysten sagen, Gegenwartswert von diesen zukünftigen Erwartungen. Und deswegen ist es eben so wichtig, wo der Zinssatz eben zu verorten ist. Und deswegen kommt rein von der Bewertungsmechanik diese Logik zustande, dass sinkende Zinsen eben einen steigenden Wert von Vermögensgegenständen heute zur Folge haben. Das ist ja auch der Grund, warum die Bewertungen, die Kursgewinnverhältnisse beispielsweise in den letzten Jahren angestiegen sind, wegen dieser doch immer weiter sinkenden Zinsen. Das wird jetzt zum Halten kommen. Die Zinsen steigen nicht viel, aber zumindest bedeutet das, dass die Bewertungen nicht mehr weiter steigen können, sogar in einigen Bereichen sinken. Und hier sehen wir die Logik eigentlich aber auch wieder sehr schön, denn die größten Auswirkungen der neuen Zinserwartungen hat es in dem Teil der Aktienmärkte gegeben, wo diese Erwartungen an die Zukunft die größte Rolle spielen. Das sind Technologieunternehmen. Die haben ja unter Umständen heute gar keinen Gewinn, sondern da speist sich der heutige Wert nur aus den Erwartungen in die Zukunft. In vielen Fällen sehr berechtigte Erwartungen, wenn ich an eine Firma wie Tesla denke. Diese Logik, die stimmt grundsätzlich schon, aber sie ist eben sehr viel stärker abhängig von diesem Abdiskontierungssatz und deswegen haben die Technologiewerte jetzt sehr viel stärker auch schon korrigiert. Da sind Bewertungen jetzt schon runtergekommen mit der Aussicht auf steigende Zinsen, als das eben in anderen Bereichen der Aktienmärkte der Fall ist. Nehmen Sie ein traditionelles Unternehmen, wo diese Wachstumsphilosophie für die Zukunft gar nicht mehr drin ist. Nehmen Sie beispielsweise, ohne dem Unternehmen zu nahe zu treten, aber Sie können es aus dem Aktienkurs ablesen, die Deutsche Telekom. Da haben Sie ein wohlfunktionierendes Geschäftsmodell, aber eben nicht mehr diese exorbitanten Wachstumserwartungen, wie bei den Blockchain-Unternehmen oder den sonstigen Technologieunternehmen.
Oder Chip-Hersteller.
Oder Chip-Herstellern. Und deswegen verläuft dieser Kurs der Telekom auch sehr, sehr stark seitwärts. Und schwankt eher dann mit den Konjunkturaussichten. Das ist eben die andere Gruppe von Aktien. Neben diesen Technologie- und Wachstumswerten sind es die zyklischen Werte eines mit einem etablierten Geschäftsmodell, verdienen gut Geld, aber es hängt eben sehr stark an der Konjunktur, wie viel Geld eben in einem Jahr. Das bedeutet aber, dass eben die Bewertungen solcher Unternehmen niedriger sind. Die leiden dann aber auch nicht so, wenn die Zinsen steigen und genau so ist es zurzeit.
Zinsen und Inflation ist ja eine Ausprägung. Das wird ja gern in den Medien so ein bisschen dargestellt und sind ja auch sehr populäre Werte eigentlich. Aber im Hintergrund passiert ja noch viel mehr. Also wir haben ja ganz viele Instrumente, die irgendwie an dem Zins hängen. Zum Beispiel diese wahrscheinlich für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer eher ominösen Zinsswaps oder ganz andere Instrumente. Wie wird sich das denn auswirken? Was wird denn da im Hintergrund alles passieren, wenn sich jetzt die Zinsen erhöhen? Wird da viel passieren, von dem man vielleicht vorne erstmal die Auswirkungen sieht, aber gar nicht weiß, woher kommt das eigentlich alles?
Naja, für uns Anleger ist am wichtigsten, wie sind die Auswirkungen auf Aktien und Anleihen. Am Finanzmarkt selber gibt es darüber hinaus noch ganz andere Klassen von Instrumenten, die allerdings wirklich eher für Profis und für institutionelle Anleger interessant sind. Sie sprechen von Zinsswaps, von allen anderen Formen von Derivaten beispielsweise, von Möglichkeiten, sich abzusichern gegen bestimmte Kursentwicklungen. Das, wie gesagt, ist etwas für diejenigen, die sich professionell damit beschäftigen. Aber ein Zinsanstieg hat auf die gesamte Welt auch dieser abgeleiteten Finanzinstrumente große Auswirkungen. Und es ist die Aufgabe eben der professionellen Marktteilnehmer, diese Auswirkungen zu berücksichtigen, auch auf Derivate in ihrem Portfolio. Da können die Schwankungen in den Kursen sehr viel größer ausfallen. Insoweit zu berücksichtigen, dass sie bei einem Zinsanstieg eben nicht in Schwierigkeiten kommen. Und das ist durchaus sportlich, wie wir in vergangenen Situationen schon gesehen haben. Und das ist immer auch eine wichtige Eigenschaft des Finanzsystems, dass es eben einen Zinsanstieg aushält.
Dann schauen wir doch zum Schluss nochmal auf die Anleihemärkte. Wir haben jetzt ein paar Mal schon drüber gesprochen, oder Rentenmärkte, wie man sie auch bezeichnet. Da haben wir es ja nämlich auch mit Zinsen zu tun, die ausgezahlt werden im Verlauf so eines Rentenpapiers. Und die Rentenmärkte sind ja auch relativ komplex und vielleicht auch nicht ganz so eingängig wie so ein Aktienmarkt. Ich habe immer das Gefühl, mit den Rentenmärkten tun sich die Menschen draußen ein bisschen schwerer. Die Rentenpapiere werden jetzt ja auch auf diese angedeuteten Zinssteigerungen reagieren. Das heißt, schlussendlich, auch Rentenpapiere haben ja Kurse, die werden jetzt erstmal zurückgehen, oder?
Ja, auch Anleihen werden gehandelt an den Märkten und haben deswegen einen Kurs und der schwankt auch, aber bei weitem nicht so stark wie bei den Aktien. Nun ist es aber klar, dass wenn ich in der Vergangenheit ein Papier gekauft habe als Anleihe, welches noch eine Verzinsung von, ich weiß nicht, 0,5%, das war die Hausnummer durchaus auch eines Unternehmensanleihepapieres. Wenn ich das im Portfolio habe und das hat eine Laufzeit von 4 oder 5 Jahren, dann erhalte ich meine 0,5% Zinsen in jedem Jahr. Nicht schön, aber angesichts einem Sparkonto von 0 oder Verwahrgebühr vielleicht sogar gar nicht so schlecht. Und das Unternehmen ist sicher, das heißt, ich kriege das Geld auch zurück und ich bin zufrieden damit. Wenn allerdings innerhalb dieser Laufzeit die Zinsen steigen, das allgemeine Zinsniveau steigt, weil die Notenbanken eben sagen, jetzt ist mal Schluss mit freiem Geld für alle sozusagen, was ja auch jetzt gerade passiert, ja, dann wird das Papier, was da letztes oder vorletztes Jahr zu 0,5% emittiert worden war, natürlich unattraktiver, weil ich heute eine Anleihe kaufen könnte, die mit dem allgemeinen Zinsniveau natürlich eine höhere Verzinsung dann bietet, vielleicht 1%. Und das ist der Grund dafür, dass eben der Kurs von diesem alten Instrument beim Zinsanstieg, dass es dann heruntergeht. Also der Kurs der Anleihe mit einer 0,5%igen Verzinsung, der sinkt, wenn die Zinsen ansteigen. Das ist ein ganz normaler Prozess. Nach 4 oder 5 Jahren ist dann diese Anleihe zurückgezahlt und das Unternehmen, welches die 0,5%ige Anleihe ausgegeben hat, muss eine neue Anleihe ausgeben und die wird dann eben eine höhere Verzinsung haben. Insofern nehmen die Anleihemärkte einen Zinsanstieg auch auf in ihre Verzinsung und ihre Renditen. Das dauert nur eine Weile lang. Und deswegen sollte man als Rentenanleger jetzt auch nicht jeden Zinsrückgang dann als Verkaufssignal nehmen, sondern die alten Papiere eben weiter laufen lassen und kontinuierlich auch weiter investieren, mit ausgelaufenen Papieren wieder in neue Papiere investieren, die dann eben ein höheres Zinsniveau haben. Zumal eben die Kursschwankungen bei Renten eben nicht so hoch sind. Und man auch überlegen muss, dass man bei vielen dieser Papiere in den letzten Jahren sehr, sehr gute Renditen gemacht hat. Eben erstmal aus einem anderen Grund, weil nämlich das Zinsniveau gesunken ist. Und das bedeutet ja dann umgekehrt, dass die Kurse steigen. Insofern sollte man also bei der Beurteilung dann eines Rentenengagements immer auch die letzten Jahre mit einbeziehen und sich dann nicht davon irritieren lassen, dass mal in diesem Jahr und vielleicht im nächsten Jahr die Kurse etwas abbröckeln, sondern es geht eben hier auch um längere Zeiträume. Und hier bleibt es dabei, Anleihen kauft man deswegen, weil sie eben sicherer sind als die Aktien. Sie sind nicht ganz so sicher wie das Sparkonto, aber doch sehr viel weniger schwankungsintensiv als die Aktien. Und diese Eigenschaft ist es, die einen an der Anleihe interessiert. Da sind diese zinsbedingten Schwankungen, die muss man einfach akzeptieren.
Jetzt leben wir in einer sehr globalisierten Welt heutzutage. Das heißt also, wir haben ja nicht nur Rentenmärkte in Europa und in den USA, sondern ja eigentlich auf der ganzen Welt. Und wenn ich jetzt mal beispielsweise in die Emerging Markets nach Asien schaue beispielsweise, da gibt es ja auch Rentenpapiere, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen etc. Wirkt sich das eigentlich dann auch auf die direkt aus oder ist es dann wirklich in dem Fall lokal begrenzt erstmal auf die amerikanischen Papiere, vielleicht später auf die europäischen Papiere oder haben wir da dann auch direkt Auswirkungen jetzt mit so einer Ankündigung?
Nein, diese Papiere sind eigentlich recht interessant für den auch europäischen Anleger, weil in den Schwellenländern in den vergangenen Jahren eigentlich eine recht solide Politik gemacht wird. Das heißt, die Papiere werden zurückgezahlt. Das hat sich verbessert. Das war in den Jahrzehnten davor sicherlich noch schwieriger mit Ausfällen und Pleiten von ganzen Ländern und Firmen in diesen Ländern. Hat sich verbessert. Darunter liegt dann ein hohes Wirtschaftswachstum. Das heißt, der Markt für diese Papiere aus guten Schwellenländern, von denen es sehr viele gibt, wird interessanter. Allerdings, also ganz einfach ist es dann eben doch nicht. Schwellenländerpapiere litten in der Vergangenheit überproportional, wenn in Amerika die Zinsen gestiegen sind. Das hängt damit zusammen, dass viele Anleger in der Tat ihre Investitionsrichtung bei steigenden Zinsen dann doch lieber wieder ein bisschen mehr in Richtung USA lenken, weil die Papiere natürlich dann doch ein bisschen sicherer sind als die Schwellenländeranleihen. Und darunter eben der Kapitalzufluss in Schwellenländer leidet und damit eben auch die Papiere aus diesen Ländern. Das ist in den letzten 4 Jahren oder 5 Jahren bemerkenswert stabil geblieben. Es gab ja schon vor Corona eine Zeit, wo die Amerikaner die Zinsen angehoben haben. Und das haben die Schwellenländeranleihen ganz gut weggesteckt. Im Augenblick ist die Reaktion, würde ich sagen, durchschnittlich. Die Schwellenländeranleihen leiden schon unter dieser Perspektive, dass die US-Zinsen ansteigen. Allerdings ist von so früheren Stabilitätszweifeln oder gar Panik in diesen Zeiten steigender Zinsen zurzeit auch nichts zu spüren. Als Beimischung für ein Portfolio, für ein Rentenportfolio sind Schwellenländeranleihen immer sinnvoll. Manchmal enttäuschen sie wie bei den Aktien in dem Sinne, dass eigentlich mehr drin sein müsste. Bei diesen Entwicklungen, die Schwellenländer nach wie vor ja nehmen, positiven Entwicklungen. Trotzdem ist es ein seriöses, wenn man es gut streut und ein bisschen darauf Acht gibt, ist ein seriöses und gutes Anlagesegment und sollte auch beim Privatanleger durchaus seinen Platz finden.
Apropos Privatanleger, was mache ich denn jetzt als Privatanleger oder Privatanlegerin, wenn ich jetzt sehe, okay, die Zinsen steigen vermutlich in den USA zumindest erstmal, wahrscheinlich dann auch im europäischen Raum. Das wird irgendwie Auswirkungen haben. Die Märkte sind ein bisschen volatiler als in den letzten 2 Jahren. Davon gehen wir zumindest mal aus. Wie positioniert man sich denn jetzt am besten? Oder was sind die richtigen Instrumente? Was ist die richtige Verhaltensweise?
Also ich sollte schon mir vergegenwärtigen, dass nicht jeder Kursanstieg aus den letzten Jahren schon gleich insofern dauerhaft ist, dass es von dort aus gleich im gleichen Tempo weitergeht. Sondern der Aktienmarkt ist ein schwankender Markt. Das ist die Eigenschaft von Wertpapiermärkten, ohne dass ich deswegen aus Anlageklassen aussteige. Das ist die Grundregel. Es wird schwankungsreicher sich fortsetzen jetzt hier an den Aktienmärkten. Die Anlageklasse Aktien ist aber für die nächsten Jahre immer noch essentiell für jeden Vermögensbesitzer in den Industrieländern. Das liegt daran, dass trotz Zinsanstieg die Inflation wahrscheinlich weiterhin oberhalb des Zinsniveaus liegen wird. Das heißt, der Zinsanstieg wird nicht so stark sein, dass er die Inflation überholt. Und das bedeutet eben dann, dass alles das, was auf dem Sparkonto liegt, nicht höher verzinst werden kann als die Inflation. Und damit setzen die Kaufkraftverluste sich fort. Das ist diese Situation des negativen Realzinses, die haben wir schon seit 10 Jahren. Die ist durch Corona nicht geändert worden, hat auch ganz andere Gründe als Corona und wird sich nach Corona wahrscheinlich fortsetzen. Und das ist der eigentliche Grund für die Sachwerteorientierung, die sich bei vielen, vielen Beobachtern und Analysten an den Märkten jetzt durchgesetzt hat und die weiterhin anhält. Dass bei Aktien diese Schwankungen, die auch mal ein Jahr lang betragen können, dabei sind. Das heißt also, dass man einen einmal erreichten Höchststand nicht verteidigen kann, sondern dass es auch mal 10% oder 15% runterläuft und das auch mal für ein Jahr. Das ist in der Natur der Sache kein Verkaufsgrund, sondern das ist ja der Grund, warum eben nur langfristige Teile des Vermögens im Aktienmarkt geparkt werden dürfen. Weil wenn man in einer solchen Schwächephase dann angewiesen ist auf Gelder und man dann in der Zeit gezwungen ist zu verkaufen, mit Verlusten sogar, dann ist dem Anlagemotiv natürlich ein Bärendienst erwiesen und das soll natürlich nicht passieren. Und deswegen dürfen eben nur die wirklich langen Vermögensteile, der Kern des Vermögens, der lange erhalten und gemehrt werden soll in Aktienmärkten. Denn nach einem oder zwei Jahren Pause bei einem normalen Zyklus ändert sich meistens die Konjunktur dann wieder ins Positive und dann nehmen die Aktienmärkte eben wieder Anlauf auf die alten Höchststände und dann geht es eben in die nächste Etage darüber hinweg sogar. Das ist der natürliche Verlauf der Dinge. Wobei wir in der jetzigen Phase noch nicht mal annehmen, dass wir einen ausgeprägten Konjunkturzyklus haben, sondern wir gehen immer noch von dieser These der dann doch moderat steigenden Zinsen aus, sodass der Markt es wahrscheinlich wegatmen wird. Wir glauben sogar gerade für die europäischen Märkte, dass sogar noch Kurspotenzial auch bei leicht steigenden Zinsen vorhanden ist, weil die Bewertung einfach nicht so hoch sind wie in Amerika, dass jetzt verschiedene Bewertungsexzesse ausgekehrt werden bei Technologieaktien, bei Krypto, bei anderen Vehikeln, auch bei ungerechtfertigten Neuemissionen, IPOs in den USA. Das ist nur gut, wie überhaupt diese ganze Zinssteigerung eigentlich ein gutes Zeichen ist. Denn es zeigt, dass die Weltwirtschaft diese große Krise jetzt wirklich langsam überwindet und sich wieder anderen Themen zuwendet und dass sich dabei einiges normalisiert und darunter eben auch das Zinsniveau.
Andere Themen, Sie haben es gerade gesagt. Welchen Themen wenden Sie sich noch zu auf dem Schreibtisch aktuell? Gibt es noch was Spannendes?
Ja, interessant ist in der Tat, wir haben es schon gestreift, in der Tat ist interessant, das, was wir vom deutschen Arbeitsmarkt gemeldet bekommen haben jetzt in dieser Woche. Trotz der Omikron-Welle, trotz der Beeinträchtigungen geht die Arbeitslosigkeit in Deutschland zurück. Die Anzahl der freien Stellen steigt an, die Anzahl der Kurzarbeiter geht deutlich zurück. Und das ist sicherlich ein Blitzlicht anhand dieser Veröffentlichung, aber es deutet eben auf ein Thema hin, was in den nächsten Jahren vielleicht wirklich das Dominierende sein kann, nämlich die Frage, wie bewältigen wir eigentlich die vielen ökonomischen Aufgaben, für die alle Kapital vorhanden ist und Investitionsbedarf vorhanden ist, aber keine Leute. Das ist ein großes Thema in den USA jetzt auch, aber auch hierzulande. Nicht nur der Fachkräftemangel, sondern der Kräftemangel. Das könnte eben das große Thema der nächsten 10 Jahre auch werden. Viele haben Angst davor, dass uns einem der Roboter und die künstliche Intelligenz den Arbeitsplatz wegnimmt. Jetzt sehen wir allerdings ganz aktuell ein ganz anderes Problem. Wir haben eher tatsächlich zu wenig Arbeitskräfte. Und das ist es, was mir beispielhaft erscheint anhand dieser Zahl in dieser Woche für eine Entwicklung, die wir wahrscheinlich noch häufiger besprechen werden, auch an dieser Stelle hier.
Ja, da bleibt es ja weiterhin spannend bei uns und wird unbedingt auf jeden Fall nicht langweilig. Ja, dann vielen Dank für diesen heute etwas längeren Ausflug in die Welt der Zinsen und der Inflation. Aber ich glaube, es war ganz interessant, auch nochmal die ganzen Mechanismen im Detail zu beleuchten. In diesem Zusammenhang interessiert uns auch Ihre Meinung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem ganz anderen Thema. Auch das haben wir eben schon gesteift, nämlich zu Kryptowährung und Blockchain. Das gibt's ja seit einigen Jahren. Das Thema wird immer wieder heiß diskutiert und heiß gekocht auch. Und wir planen aktuell eine kurze Sonderserie zu dem Thema und uns würde natürlich auch interessieren, welche Themen für Sie vielleicht besonders relevant sind. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Ihre Fragen einfach an podcast@deka.de. Ich freue mich schon auf Ihre Zuschriften. Ja, wir machen zu für heute. War lang genug. Herr Dr. Kater darf noch nicht in den Feierabend. Der muss noch ein bisschen was arbeiten heute am Schreibtisch. Ansonsten machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der Deka Bank. Weitere Informationen zur Deka Bank finden Sie unter www.deka.de/deka-gruppe.